Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge André Mampf, dem leckeren Podcast für deine Ohren. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir reden heute über Bier und da ich überhaupt keine Ahnung habe, habe ich mir jemanden eingeladen, der etwas Ahnung davon hat und zwar ist es der liebe Daniel, aka The Bier Sommelier.
Ja, servus, moin.
Herzlich willkommen.
Moin.
Daniel, du kennst dich aus mit Bier?
Ein bisschen. Ja, ein bisschen.
Du heißt ja nicht umsonst Bier-Sommelier. Also da steckt ja noch ein anderes Wort dahinter. Wer könnte es erraten? Ein Bier-Sommelier. Was macht ein Bier-Sommelier?
Also Bier-Sommelier ist so das Pendant zu dem Wein-Sommelier. Wir sind dafür da, oder generell sind die Sommeliers dafür da, die Wertigkeit des Bieres bisschen mehr herauszubringen. Bier ist immer noch so ein bisschen als Arbeitergetränk verschrien. Und wie gesagt, wir versuchen ein bisschen die Wertigkeit des Bieres herauszustellen, zeigen, was man mit Bier alles machen kann, ob beim Food Pairing, ja, etc. Und genau.
Also es geht um den guten Geschmack und um ein bisschen zu wissen, was auch im Bier drin ist und so. Dafür habe ich dich heute eingeladen. Ich habe eine große Liste gemacht, aber ich mache eine ganz neue Liste, damit du dich gar nicht vorbereitet hast.
nur zu.
Wir reden einfach über die Grundlagen des Bierbrauens, einfach über verschiedene Biersorten, so was man ja so als Laie mitbekommen hat, so diese Craft-Bier-Bewegung. Und wir werden natürlich auch ein paar Biere verkosten. Du hast ein bisschen was mitgebracht. Was ist unser erstes Bier, was wir verkosten werden?
Also am liebsten fange ich immer an mit einem Pilz.
Ja.
Ganz einfach. Ich sag mal, Pilz ist ein gelernter oder ein erlernter Geschmack. Die meisten von uns sind wahrscheinlich mit Pilzbieren sozialisiert worden irgendwie. Ja. Aber es ist jetzt nicht das Pilz, was man in unserer Region so weitläufig trinkt. Also kein Carlsberg oder kein Bitburger, sondern ein Pilz von der Schönramer Brauerei. Aus Petting.
Ja.
Also oh, aus Petting, das ist eigentlich immer ganz gut, mit Petting anzufangen. kleiner Scherz am Rande. Ja, ich würde mal sagen, das machen wir dann zuerst mal auf. Die Flasche kriegst du bestimmt alleine auf.
Das kriege ich hin, genau. Aber jetzt, so Pilz ist für mich immer so, also ist Pilz was Besonderes? Ist Pilz, weil Pilz ist bei mir immer so. Ich will jetzt nichts Abwertendes sagen oder so, aber Pilz hört sich immer so an wie so ein ganz einfaches Bier. Ist das, gibt es da trotzdem krasse Unterschiede?
Ja, definitiv. Pilz ist eigentlich sogar eins der schwieriger zu brauenden Biere.
Okay.
Wenn man es jetzt mal so nimmt. Also Pilz und Helles, das sind Bierstile, die schon recht nah beieinander liegen, also beides untergärige Biere, da gehen wir nachher vielleicht noch drauf ein,
ja.
Was da für einen Unterschied gibt. Wie gesagt, ein untergäriges Bier, das Pilz wie das Helle. Das Helle ist eher ausgewogen, also hat keine Ecken und keine Kanten. Und ein Pilzbier ist ja eher so das mit, was auf der hopfigen Seite ist. Und da kann man halt wirklich wenig übertünchen.
Ja.
Ah, okay. Es kommen halt die Fehler, die, wenn es in dem Pilz drin wäre, kommen sehr schnell raus. Und deswegen ist es halt auch ein Bier, was eigentlich recht schwierig zu brauen ist.
Also ein ganz ehrliches Bier eigentlich.
Definitiv.
Ne? Okay.
Definitiv.
Krass. So, ich greife mal zu.
Ja, guck erstmal, wie ist Bier generell im Glas. Man sieht halt für einen Pilz ist es wirklich, ja, sortentypisch, eine strohgelbe Farbe, ist ja planfiltriert, hat ein. Ja gut, jetzt gerade ein bisschen wenig Schaum. Ich schenke mir mal noch einen Schluck ein.
Schaum ist auch Geschmack. Also am Schaum erkennt man sehr viel, oder?
Jein.
Okay.
Es kommt auch immer drauf an, wie man einschenkt. Also wenn das Glas ein bisschen dreckig ist, haben wir keinen Schaum. Wenn ich zu flach, sage ich mal, einschenke, habe ich auch keinen Schaum. Aber der Schaum ist halt auch irgendwo, bindet auch irgendwo das Aroma mit. Wenn man jetzt mit der Nase mal reingeht, man kann es ruhig ein bisschen aufschmecken. Ja. Dass halt die Aromen sich im Glas wirklich ein bisschen sammeln und dann richtig mit der Nase mal reingehen. Und hier merkt man typische Hopfennote, aber auch leicht grasige, würzige Noten. Kein so harziges, kratziges, finde ich. Es ist wirklich sehr rund im Geruch.
Hopfen ist immer so eine leichte Bitternote, oder?
Genau, richtig. Also zumindest beim Pilz.
Ja.
Man muss dazu sagen, hier sind rein nur Aromahopfen verwendet worden bei diesem Pilz. Generell wird Bitterhopfen verwendet, weil klar, ein Pilz eher hopfig bitter daherkommen soll.
Ja.
Aromahopfen hat mehr ätherische Öle, weniger Alphasäuren, also ist weniger bitter. Man muss dazu sagen, die Bittereinheiten bei dem hier, bei dem Schönramer, sind höher als beim Carlsberg zum Beispiel.
Okay.
Aber wenn du jetzt gleich mal probierst, wirst du merken, wobei, ich sag mal noch gar nichts.
Ja, ich probiere.
Und dann sagst du selber.
So, Brust.
Brust.
Also, ich will jetzt keine Bierfirma irgendwie denunzieren und so, aber ich find's von der Bitterkeit für mich jetzt angenehmer als bei Carlsberg.
Mhm.
Das ist ja verrückt. Du hast gesagt, eigentlich, das ist ja mehr eingebunden oder so vielleicht, oder ich weiß nicht, ob das...
Genau, also Schönramer geht hin und benutzt rein nur Aromahopfen.
Mhm.
Zwar mehr im Endeffekt, also hier werden auch rein nur Hopfendolden verwendet.
Ja.
Kein Hopfenpellets oder Hopfenextrakt.
Ah, okay.
Man muss dazu auch sagen, die Schönramer Brauerei hat einen Jahresausstoß von, ich glaube, sind 170.000 Hektoliter. Wenn man jetzt vergleicht, die Carlsberg hat im Moment, glaube, sind so um die 1,8 bis 2 Millionen Liter. Hektoliter.
Okay, wie krass.
Ja. So, das, wie gesagt, das ist ein Zehntel davon.
Ja.
Natürlich können die ganz anders auch von der Lagerung vom Hopfen damit umgehen. Wenn man jetzt holt, Hopfen als ganze Dolde verbraucht wesentlich mehr oder benötigt wesentlich mehr Platz als Hopfenextrakt oder Hopfenpellets.
Ja.
Aber man merkt halt hier an dem Hopfen, dass er wirklich runder ist. Der ist wirklich sehr fein eingebunden. Zwar kommt er halt schon stark raus, aber ich finde den absolut nicht störend, nicht überbordend. Und man muss auch dazu sagen, das Schönramer Pilz war nicht umsonst zweimal bestes Pilz der Welt. Deswegen benutze ich es gerne in Tastings.
Okay.
Und ich lasse die Teilnehmer der Tastings auch da immer so ein Tasting-Formular ausfüllen, wenn sie wollen natürlich. Und am Ende frage ich dann mal so ab, was hat euch am besten geschmeckt? Und das Schönramer Pilz war eigentlich bis jetzt immer unter den ersten beiden, das den Leuten am besten geschmeckt hat. Es gibt ja natürlich verschiedene so Prämierungen oder Awards. Einmal wäre es der European Beer Star,
ja.
Der sich darauf bezieht, nicht, dass nur europäische Biere dran teilnehmen dürfen,
ja,
sondern weltweit, aber Bierstile, die ihren Ursprung in Europa haben.
Okay.
Und dann gibt's noch den World Beer Cup. Mhm.
Ich glaube, das sieht man öfters, ne? Dieses Logo World Beer Cup auf Flaschen mal drauf, so. Woher kommen die aus?
Aus Schönramen in der Gemeinde Pettingen.
Ah, da, genau, das. Ich wollte einfach nochmal hören.
Pettingen. Petting. Richtung österreichische Grenze.
Ah, okay. Also doch schon ein Stückchen weit weg. So, nach dem ersten Bier, wenn man sich das erste Mal gesehen hat, dann unterhält man sich so ein bisschen genauer. Willst du noch ein bisschen was über dich erzählen, Daniel?
Ja, natürlich, gerne. Also, mein Name ist Daniel Halfer, ich bin 40 plus, bin gebürtig aus Merzig und lebe aber seit knapp 10 Jahren im Norden des Saarlandes in Nonnweiler. Ja, was gibt's sonst noch großartig über mich zu erzählen? Ich trinke jetzt Bier seit, kann man sagen, einem Vierteljahrhundert, aber erst durch Corona habe ich mich dem Thema von einer ganz anderen Seite genähert. Und zwar über das Thema Hobbybrauen im Endeffekt. Vorher habe ich zusammen mit den Jungs und Mädels von Side by Side Barbecue so ein bisschen an Barbecue- und Grillmeisterschaften teilgenommen, aber Corona hat dann dafür gesorgt, dass die ganzen Meisterschaften
war ein bisschen schwieriger.
Ja, ein bisschen schwieriger bis gar nicht mehr durchführbar,
ja.
Genau. Und da mussten wir uns welche anderen Hobbys her und ja, was hat man dafür gemacht im Lockdown? Hat dann sehr viel YouTube geschaut und über Videos zu Bierkartellen kam ich dann nachher zum Thema Hobbybrauen und habe ich halt gesehen, wie man Bier zu Hause brauen kann.
Ja.
Hab dann mal versucht, mir so ein Set zu kaufen. Die meisten Sets waren alle ausverkauft.
Okay.
War ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der die Idee dazu hatte. Da hatte ich dann in Österreich bei einem Online-Shop was gefunden, habe mir das dann bestellt und kam dann halt nachher vom Hobbybrauen hin zum Sommelierwesen.
Ja.
Und habe mich da mal schlau gemacht, habe mir Sachen angeschaut, eingelesen, weil ich sag mal, ich braue irgendwo gerne, aber bin dann doch irgendwo ein fauler Brauer, so ein lazy Homebrewer. Mhm. Und mach dann meine 3-4 Sude im Jahr, das reicht mir dann irgendwo aus. Das Sensorische war dann eher so mein Steckerpferd. Mhm. Das hat mich ein bisschen mehr interessiert. Und das ist ja gerade das, worum es halt auch in dem, ja, beim Biersommelier geht, halt um das Sensorische als Bier zu erfassen in seinem kompletten, ja, in seinem kompletten Bild halt und den Leuten halt auch näher zu bringen.
Jetzt habe ich seit 7 Jahren ein ungeöffnetes Bierbrauset da stehen, weil ich beim Lesen der Anleitung immer gelesen habe, man muss sehr, 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 sehr sauber arbeiten. Und da habe ich schon Angst gehabt, dass wenn ich das im Garten, in meiner Gartenküche zusammenbraue, dass das nie was wird. A, kann ich das noch benutzen? Und B, wie sauber muss man wirklich sein beim Hobbybrauen?
A, kannst du es noch benutzen? Ich würde sagen, nein. Mhm. Also das Set höchstwahrscheinlich ja, aber die Rohstoffe, die dabei sind, würde ich jetzt nicht unbedingt bejahen, dass man die noch benutzen kann. Das Malz wird wahrscheinlich schon geschrotet gewesen sein. Das verliert dann mit der Zeit an ja enzymatischer Kraft.
Ah, okay.
Der Hopfen, der dabei war, oder vielleicht war es auch nur Malzextrakt, keine Ahnung.
Ist auch Hopfen dabei.
Ja, war es jetzt Malz geschrotet oder war es als Malzextrakt zum Reinrühren?
Ich habe
nicht. Gut, wenn es nicht geöffnet ist. Bei Malzextrakt, aber ich glaube nach 7 Jahren, beziehungsweise, also der Hopfen wird auch nämlich, glaube ich, zu verwenden sein. Er wird wahrscheinlich sehr käsig riechen, wenn okay. überhaupt noch in der Richtung. Und die Hefe, wenn was an Hefe dabei war, die wird auch schon drüber sein.
Okay.
Also davon ja. würde ich jetzt abraten, da noch irgendwas zu benutzen. Funktioniert nicht mehr. Aber zum Thema Sauberkeit beim Brauen, ja, die ist sehr wichtig. Allerdings im Endeffekt erst nachher bei der Gärung. Die Kochvorgänge oder der Kochvorgang an sich, ja, kochendes Wasser tötet sehr viele Mikroben
okay,
oder ja. Unerwünschte Stoffe ab. Bis dahin, klar, sollte so sauber wie möglich gearbeitet werden, aber wie gesagt, das heiße Wasser oder das kochende Wasser tötet da schon einiges ab. Bloß wenn es nachher zur Gärung kommt, ab da, also in den Kaltbereich, ab da muss dann wirklich steril gearbeitet werden, ja. damit halt keine, ja, Fremdbakterien oder generell Bakterien halt in die Würze kommen, die dann halt das Bier kippen lassen können, also dass keine Infektion entsteht. Da muss dann wirklich schon sauber gearbeitet werden. Aber bis dahin verzeiht, sage ich mal, der Kochvorgang schon einiges. Da, ich sag mal, gerade im Hobbybrauerbereich, wenn man es jetzt das erste Mal macht, muss man nicht päpstlicher sein als der Papst beim
Also man merkt schon, wenn man was falsch gemacht hat.
Spätestens, wenn die Flasche aufmachst oder sie dir von alleine aufgeht,
okay.
merkst du, dass du was falsch gemacht
okay.
hast. Aber das,
dann gärt's noch zu viel nach.
Genau, aber wenn man ein paar Sachen beachtet und mit ein bisschen Sorgfalt an die Sache rangeht, kann man auch mit relativ wenigen Mitteln oder einfachen Mitteln zu Hause ein Bier brauen. Also man muss nicht unbedingt sich ein großes Bierbrauset kaufen oder halt jetzt hier eine kleine Brauanlage oder sowas. Es geht auch mit dem Kochtopf zu Hause ohne Probleme. Kochtopf, ein Küchensieb, theoretisch auch mit so einem Passiertuch für nachher beim Abmeichen den Treber von der Würze halt zu trennen. Wie gesagt, da reichen eigentlich die einfachsten Hausmittel. Bloß nachher zur Gärung braucht man dann halt schon ein Gärfass mit einem Gärröhrchen.
Also ich habe so einen Glasballon, ne? So wie beim Wein.
Genau,
quasi,
genau, ne? Den könnte man ja. holen, definitiv, ja.
Und ich habe gesehen, bei vielen Sets sind auch einfach so Eimer dabei.
Genau, der normale Gäreimer,
ja.
Also so ein Plastikeimer, genau. Lebensmittel-echt. Dann, der hat unten dann halt seinen Apfelstutzen ja. dran und oben halt auch das Gärröhrchen drauf. Und mit denen vergär ich auch immer noch zu Hause.
Okay.
Macht die Hauptgärung da drin und nachher die Flaschengärung, also wenn das Bier erstmal komplett durchgegoren ist, keine Aktivität mehr in der Würze oder in dem Jungbier dann halt keine Gäraktivität mehr stattfindet, wird es dann halt in die Flasche abgefüllt. Die Flasche wird aber mit ein bisschen Zucker vorbelegt,
okay.
damit halt da wieder halt Kohlensäure entstehen kann. Also die Hefe, die da halt noch im Bier drin ist, die verstoffwechselt dann den restlichen Zucker in der Flasche, wandelt den halt um zu noch ein bisschen Alkohol und Kohlensäure oder Kohlendioxid. Dadurch entsteht halt nachher der Druck. Da muss man halt auch aufpassen, dass man hier zu viel Zucker reingibt, dass man halt sich keine Flaschenbomben bastelt.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist, wenn man es nach Rezept anfangs danach braut, so wie ich es auch gemacht habe. Es gibt tolle Anleitungen im Internet oder auch klasse Bücher
mit super
Rezepten. Kann wenig
passieren. Okay.
Nichts würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber kann wenig passieren.
So gut. Dann haben wir ja quasi gerade schon Punkt 1, Grundlagen des Bierbrauens, schon angesprochen oder schon fast durchgesprochen. Ist es wichtig zu wissen, welche Schritte man im Einzelnen machen muss? Oder gibt es da große Unterschiede, sage ich mal? Oder wird jedes Bier quasi nach der gleichen Grundidee gebraut?
Also im Endeffekt sind die Schritte eigentlich immer die gleichen.
Ja.
Also es fängt damit an, dass halt das geschrotete Malz dem Wasser hinzugefügt wird, vermischt wird und dass dann die Maische entsteht.
Ja.
Und dadurch wird halt die in den Malzkörnern enthaltene Stärke in lösliche Zucker umgewandelt. Der Schritt ist halt entscheidend, damit die Hefe später die Zucker umwandeln kann,
ja,
in, also während der Gärung, in Alkohol und Kohlendioxid.
Ja.
Das dauert ungefähr so eine Stunde. Also kommt es halt immer drauf an, was für einen Bierstil man brauen möchte. Aber man kann immer so sagen, so eine Stunde ungefähr dauert das Maischen. Dann wird halt nachher ein Jodtest gemacht.
Mhm.
Das heißt, wenn es Jod Jod ist, ist Jod.
Mhm. dann ist alles Jod.
Dann holt man zum Beispiel ein bisschen von der Maische, gibt die auf einen Unterteller, also einen weißen Unterteller und macht so ein, zwei Tropfen Jod drauf.
Okay.
Wenn das Jod normal bleibt, Farbe sich so in einem bräunlichen, orangefarbenen Ton bewegt, ist die komplette Stärke im Malzkorn schon umgewandelt.
Mhm.
Verfärbt sich das Jod blau oder ja so violett bis in Schwarztone rein, ist halt noch sehr viel Stärke in dem Malz drin oder in der Würze oder in der Maische. Und man sollte dann das Bier noch ein bisschen oder die Würze noch ein bisschen, die Maische noch rasten lassen,
ja,
damit halt Zeit gegeben wird, dass halt der Zucker oder die Stärke halt zu Zucker noch umgewandelt werden kann.
Okay.
Weil die Hefe kann nur Zucker verstoffwechseln und nicht Stärke.
Ja.
Wenn halt noch zu viel Stärke drin wäre nachher, wird das Bier so ein schleimiges Mundgefühl bekommen und
okay,
sowas. Mag ja keiner haben. Nee. Bier soll ja schon irgendwo glatt oder rund schmecken, ja. Und ja, wenn dann halt der Jodtest funktioniert hat, dann wird geläutert. Das heißt, die Maische wird halt getrennt in flüssig und fest.
Mhm.
Flüssige wird halt von den Träbern getrennt. Und das geschieht entweder über verschiedene oder spezielle Läuterbottichsysteme, aber funktioniert auch, wenn man es zum Beispiel daheim macht in der Küche mit Küchensieben und speziellen Filtersäcken oder halt so Passiertüchern,
okay,
je nachdem welchem Rahmen,
ja,
welche Größenordnung man braut. Ich sag mal, wenn man es in der Küche macht, werden es dann normalerweise nie mehr, also 10 Liter oder so, dann geht das. Das kann man alles handeln auf dem Herd. Alles, was drüber hinausgeht, wer hat schon 20 Liter Topf und halt das, ja, passende Sieb dazu, wird's halt ein bisschen tricky. Jo, und dann hat man halt den Treber und die Würze. Den Treber kann man entweder wegschmeißen, würde ich aber nicht unbedingt machen. Bevor ich den wegwerf.
Treberbrote, sag mir was.
Genau,
sowieso, ne?
Genau, ja, richtig. Im Treber sind nämlich noch viele Inhaltsstoffe enthalten, wie Eiweiß, Malzzucker, Vitamine, Ballaststoffe, glaube ich, auch noch. Und wahrscheinlich noch viel mehr. Und der eignet sich zum einen sehr gut zum Backen von Treberbrot.
Mhm.
Also man gibt seinem normalen Brotteig noch ein bisschen hinzu von dem Treber, aber auch im großen Maßstab sehr gut geeignet für Viehfutter.
Ah, okay.
Ja, normalerweise geht das meiste, glaube ich, an Trebern, was bei großen Brauereien überbleibt, an verschiedene Höfe, Rindermastbetriebe oder Schweinemastbetriebe.
Krass.
Ich weiß jetzt nur hier von Herz und Heimat zum Beispiel aus St. Ingbert. Die liefern ihre, oder der gibt sein Treber an den Hof, an den Elsmacher Schweinehof in St. Wendel.
Super.
So, top Schweine, ja, top Futter. Also hat man eigentlich so, ist der Bierschinken fast schon durch, mein Schwein.
Super. Er hat ja auch ein Grilllokal, also dann kommt vielleicht das eine oder andere Schwein auch noch mal auf den Grill nachher.
Genau, so hat man halt eine Rundumverwertung eigentlich, ja, im Endeffekt. Ja, und dann wären wir eigentlich jetzt so weit, dass wir halt dann die klare Würze haben.
Ja.
Und die muss dann halt noch gekocht werden.
Ja.
Und Jetzt kommt dann halt auch noch eine weitere Zutat zur der Würze hinzu. Bis jetzt hatten wir ja nur Wasser und Malz und jetzt kommt der Hopfen hinzu.
Mhm.
Hopfen, wie eben schon mal kurz erwähnt, unterscheidet man in Bitterhopfen und Aromahopfen. Ja, Bitterhopfen hat halt einen höheren Alphasäuregehalt, also mehr Bitterstoffe, und Aromahopfen weniger Bitterstoffe, aber dafür mehr ätherische Öle.
Ja.
Und vor allem ist der Aromahopfen dafür eigentlich zuständig, dass man halt so eine blumige, fruchtige oder so auch eine würzige Geschmacksnuance ins Bier reinbekommt.
Der Stempel jeden Bieres quasi so.
Kann man sagen, genau. Wenn man es jetzt gerade so holt bei den IPAs, die halt wirklich so nach Frucht, so Obstkörben riechen, das ist dann halt vom Hopfen. Die holen dann, der Brauer hat dann seine eigene Mischung. Das ist ja nicht nur ein Hopfen oder zwei, da sind mitunter 4, 5, 6 Hopfensorten drin, die halt für verschiedene Aromen da sorgen. Und das ist dann normalerweise der Aroma-Hopfen.
Aber ist krass, da muss man also gucken, auch ja, wie die Anteile der einzelnen Hopfen. Das ist schon krass.
Definitiv. Ja. Das ist halt, also man kann halt mit den 4 Rohstoffen, wenn wir uns jetzt im Reinheitsgebot bewegen, mit den 4 Rohstoffen kann man halt schon wirklich theoretisch, sage ich mal, eine nahezu unendlich große Bandbreite an Bieren
brauen. Was heißt hier 4 Rohstoffe? Was haben wir für 4 Grundstoffe?
Also wir hätten einmal das Wasser.
Wasser.
Dann haben wir das Malz. Dann den Hopfen.
Den Hopfen.
Und zum Schluss kommt noch die Hefe.
Genau. Für den Alkoholgehalt. Zum
genau.
Also, du hast schon gesagt, unendlich viele Möglichkeiten mit den 4 einzelnen Rohstoffen ja schon ganz viele verschiedene Biere herzustellen.
Definitiv, ja.
Ja. Okay. Ist das jetzt die 4 Stoffe? Ist das Reinheitsgebot? Nee.
Im Endeffekt ja.
Aber was ist, wenn ich jetzt ich trinke ja gern so ein bisschen malzige Biere oder sowas. Mhm. Das ist ja auch dann Malz, sondern wenn die dunkel sind oder so. Sind die dann abseits vom Reinheitsgebot oder?
Nee. Malz, wie wir eben schon gesagt haben, ist ein Bestandteil des Reinheitsgebotes, beziehungsweise die 4 Rohstoffe. Ich krieg mit den 4 Rohstoffen ein super schlankes Pilz hin,
ja. Aber
halt auch ein richtig vollmundiges, kräftiges, malziges, dunkles Bier. Es kommt halt auf die Malzschüttung an. Ich kann jetzt rein nur mit Pilsner Malzen brauen. Ich kann aber auch mit dunkleren Malzsorten brauen.
Ah, okay.
Das kommt halt drauf an, wie die gedarrt wurden.
Ja.
Also Malz ist ja im Endeffekt, jetzt holen wir mal ganz normale Gerstenmalz. Es ist Gerste, die zum Keimen gebracht wurde. Die wird erst eingeweicht beim Melzer, wird zum Keimen gebracht. Dann wird nachher die Keimung unterbrochen. Sie wird dann auf einer Darre gedarrt. Also getrocknet.
Mhm.
Und je nachdem, wie halt dieser Trocknungsvorgang abläuft, also länger oder heißer, entstehen halt verschiedene, ja, wie soll ich sagen, verschiedene Aromen. Ist im Endeffekt wie bei einer Röstung vom Kaffee.
Mhm.
Ja, da kann man ja auch sagen, okay, da ist dunkler geröstet, da ist schonender geröstet.
Ja.
Und so entstehen da halt verschiedene Aromen. Und das ist im Endeffekt nahezu, ich sag mal, immer ein und dasselbe Korn.
Ja.
Bloß halt anders im Endeffekt gedarrt.
Okay. Also, okay, hat man durch den Hopfen nochmal verschiedene Geschmacksrichtungen, man hat durch das Malz nochmal verschiedene Geschmacksrichtungen.
Dann hat man aber auch noch durch das Wasser verschiedene Geschmacksrichtungen.
Stimmt. Was für eine Hefe man nutzt vielleicht auch noch, ne?
Definitiv.
Ach Gott, okay.
Also es ja.
Also steckt hinter dem Bierbrauen eigentlich viel mehr, als man sich so denkt.
Definitiv, oder? Klar. Also wenn man jetzt holt, welche oder was man mit den 4 Stoffen machen kann, ist Bier schon ja definitiv eine Wissenschaft für sich.
Mhm.
Definitiv kein einfaches Getränk.
Mhm.
Das ist man kriegt zwar mit einfachen Mitteln Bier hin.
Mhm.
Also man sagt immer, Bier wird's immer.
Ja.
Ich habe schon für mich gute Biere gebraut. Ich habe auch schon wirklich das ein oder andere Fehlaroma drin gehabt.
Ja.
Mal gucken mal nachher. Ich habe ja noch eins mitgebracht, ob da ein Fehlaroma drin ist oder nicht. Ist jetzt schon ein älteres Bier von mir. Hab leider im Moment kein anderes mehr, aber schauen wir dann mal. Bier einfach zu brauen, definitiv nicht.
Okay.
Also für gutes Bier Dauer einfach zu brauen, definitiv nicht. Da braucht man schon, oder muss man ein paar Sachen beachten.
Und auch sich immer ans Rezept halten und hoffen, dass die Rohstoffe, die drin sind, auch immer gleichbleibend sind, sonst hat man ja immer Nuancen drin.
Ja gut, ich sag mal, der Hobbybrauer geht ja normalerweise eher hin. Also ich rede jetzt mal von mir.
Ja.
Ich brau erstmal verschiedene Stile komplett durch. Ich habe angefangen mit einem Pale Ale, dann zu einem IPA, dann zu einem Hazy IPA. Dann hatte ich einen Pilz gebraut. Dann hatte ich einen Export versucht. Versucht, trifft's wirklich. dann hatte ich ein Altbier gebraut.
Ja.
Und wenn ich jetzt, glaube ich, nochmal das Rezept von meinem ersten Pale Ale ausprobieren würde, erstens, ich wüsste jetzt nicht mehr, wie es geschmeckt hat, genau. Und ich glaube, ich würde es auch nicht so gleich wieder hinbekommen. Denn wenn man es jetzt wirklich von Hand alles macht, ohne Steuerung, also ohne großartige Technik, für dann eine gleichbleibende Qualität zu bekommen.
Ist halt ein Naturprodukt, ne?
Genau,
das ist halt,
genau.
Ja, ne? Das ist,
bei einer großen Brauerei, Industrie, ist aber ganz anderes. Mhm. Die haben Labore, die halt wirklich dann die von jedem Rohstoff die Werte sich, ja, ich sag mal, berechnen lassen können oder die Werte holen und demnach dann schauen, okay, wir müssen jetzt das Malz so anwenden.
Genau.
Sind weniger Hopfen oder Schüttung sonst irgendwas. So,
ja.
Genau, die wissen genau, wie die das machen. Klar, das ist halt irgendwo der Unterschied zum Wein.
Mhm.
Beim Wein meckert niemand, wenn der 21er Jahrgang anders ist als der 20er, dann heißt es,
okay, interessant,
mehr Sonne gehabt oder schmeckt man die Regentage raus. Aber wehe es Bier schmeckt anders als letztes Jahr, dann, das schmeckt nicht mehr. Die haben, klar, Bier schmeckt immer oder
ja, man macht sich keine Gedanken so drum. Es ist halt gewohnt, ne? Das Bier schmeckt immer so und, ja, verrückt. Ist echt verrückt.
Achtung, jetzt kommt die Werbung. Kennt ihr eigentlich die leckeren Brotretter-Gewürze? Damit macht ihr euch leckere Snacks aus altem Brot. Und das ist gut für die Umwelt und mega lecker. Das Ei findet ihr auf brotretter.com.
Aber apropos Geschmack, kommen wir bitte mal drauf zu sprechen. Craft Beer. Das ist ja ein Oberbegriff, oder?
Genau.
Craft Beer ist ja keine einzelne Sorte, aber man hört halt immer nur so, ja, Craft Beer und das, die große Craft Beer Bewegung und jeder trinkt plötzlich Craft Beer, obwohl er sonst nie Bier trinkt. Erzähl mir was drüber.
Craft Beer, ist ein Begriff, der im Deutschen eigentlich komplett fehl am Platz ist.
Mhm.
Craft Beer hat seinen Ursprung in den USA.
Ja.
Und zwar im Endeffekt 1978. Also man muss ein bisschen weiter zurückgehen. In den USA gab es von 1920 bis 1933 die Prohibition.
Ja.
Da war es dann halt nicht mehr erlaubt, Alkohol zu produzieren. Das hat dann natürlich nicht jeder Konzern oder jede Brauerei gepackt zu überstehen. Es gab eigentlich nach der Prohibition noch vier große Brauereien oder ja, ich glaube, es waren halt Anheuser-Busch, Miller's und noch ein paar andere, die halt die Zeit oder die Prohibition überstanden haben, die sich halt während der Prohibition auf zuckerhaltige Getränke oder andere Getränke generell darauf spezialisiert haben und sind nachher aber hingegangen und haben dann, als es wieder erlaubt war, nochmal Bier gebraut. Das hat aber dazu geführt, dass halt dann diese wenigen Brauereien, die es noch gab, ihre Biere halt irgendwie so angepasst haben, dass sie halt alle relativ gleich geschmeckt haben und alle sehr, ja, man sagt immer so dünn, so dass, ja, die amerikanischen Lagerbiere waren dann wirklich jetzt nicht die mit der größten Trinkfreude.
Okay.
Und da haben halt sehr viele sich in den USA gedacht, wir brauchen jetzt mal zu Hause.
Mhm.
So kamen dann die Homebrewer auf, die dann halt in der Garage oder im Garten, wo auch immer, dann gebraut haben. Durften das Zeug aber nicht verkaufen.
Mhm.
Erst hat 1978 der damalige US-Präsident Jimmy Carter ein Gesetz erlassen, dass auch Erzeugnisse aus dem Heimbrauen verkauft werden dürfen.
Okay.
Und somit wurden eigentlich aus den Homebrewer, Craft Brewer.
Ja.
Und haben sich dann noch zu einer Vereinigung zusammengetan. Also es gibt die Craft Brewer Association in den USA. Mittlerweile, glaube ich, gehören 4000 Brauereien an. Die haben halt drei Merkmale, die sie erfüllen müssen. Das ist einmal Small, Independent und Traditional. Also Small, klein, also die Größe der Brauerei. Die Brauerei darf nicht mehr als 10 Millionen Hektoliter.
Ach du Scheiße. Okay.
10 Millionen Hektoliter. Wenn wir jetzt mal holen, Carlsberg eben, ne, die hat 2 Millionen.
Okay, ja.
Um den Dreh. Dann unabhängig der Unabhängigkeit der Brauerei, weniger als 25% dürfen einem Konzern aus der Alkoholindustrie gehören.
Okay.
Also es muss im weitesten Sinne privat irgendwo sein.
Ja.
Karlsberg.
Ja.
Brauerei.
Ja.
Und dann traditionelle Biere. Also das dürfen eigentlich auch nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe benutzen. Wenn man es so nimmt, Karlsberg wäre Craftbier. Ja,
wie krass.
Und sogar, ich glaube auch noch Warstein, also von der Größenordnung,
ja,
das wäre theoretisch alles noch Craftbier. Also es hat eigentlich wenig mit ja, mit der
ursprünglichen
Herstellung, sag ich mal, ja, so zu tun. Oder das, man muss eher sagen, Craftbier ist eigentlich eher, also ich habe lieber den Begriff Kreativbier.
Ja.
Weil, wenn man jetzt sagt, ja, hier große Industriebrauerei kann ja kein Craftbier sein. Nach der Definition.
Ja, schon.
Definitiv
richtig,
schon.
Ja. Ah, verrückt.
Aber man könnte auch sagen, okay, in einem Bier, wo jetzt zum Beispiel Früchte drin vorkommen, was jetzt außerhalb des Reinheitsgebots wäre, aber jetzt auch in den USA, wenn wir jetzt holen, okay, es wäre kein traditionelles Bier in dem Sinn, wäre wiederum kein Craft-Bier.
Okay, wie krass.
Also ich sage jetzt mal, hier zum Beispiel bei dem Schönramer, was wir eben hatten, das ist zwar ein Pilz, klassisches Pilz, aber hat einen ganz anderen Twist irgendwie drin. Es sind halt dann dadurch, dass halt nur Aromahopfen verwendet wurden, ist das für mich mehr jetzt ein Craft-Bier als, sagen wir mal, irgendein IPA, was aus einer großen Brauerei kommt, die halt dann doch seine 5, 6, 7 Millionen Hektoliter produziert. Also, wie gesagt, der Begriff ist hier ein bisschen...
Aber wie krass, also es wird ja dann missbräuchlich eigentlich benutzt oder so. Also es ist ja so Craft-Bier, denkt man ja eigentlich wirklich an so ein IPA oder sonst irgendwas, an so ein besonderes Bier, ja, normalerweise. Jetzt habe ich dir aufgeschrieben, bring doch mal ein Craftbier mit zum Probieren. Hast du da was mitgebracht? Oder im Endeffekt können wir ja auch einfach einen Pilz weiter trinken.
Richtig.
Okay, wie krass.
Im Endeffekt ist auch ein Pilz, wäre demnach halt auch ein Craftbier. Richtig.
Mein ganzer Glaube ist zerstört. Unfassbar.
Aber ich glaube, ich habe trotzdem was in der Richtung noch mitgebracht.
Ja. Soll ich schon mal die große Zaubertüte rübergeben? Guck mal hier.
Ja, verrückt. Carlsberg ist eine Craftbierbrauerei. Oh, da freut sich der Monkey, der arbeitet dort, wo die Dosen hergestellt werden, und der postet immer Bier aus Dosen.
Jetzt habe ich zum Beispiel was man eher so in den Begriff Craftbier einordnen würde, und zwar ein von der Brooklyn Brewery, ein Hazy IPA, das Pulp Art.
Also ich mache mal ein Foto davon. Eine sehr schöne Dose.
Ja, das ist ja auch mittlerweile schon seit Jahren sehr stark im Kommen irgendwo.
Das Design einfach, ne?
Genau.
Marketing.
Das Cover Art in dem Sinn, wie halt so eine Dose gestaltet ist. Ich sag mal, wenn man jetzt keine Ahnung von dem Bier an sich hat oder auch beim Wein, viel kauft man ja
absolut dann halt
auch nach Optik. Etikett, nach Optik.
Ja.
Wenn das mich anspricht, kaufe ich das eher, als wenn es halt so ein langweiliges Etikett irgendwo hat und hier mit seinen Blau-, Pink-, Rottönen
auch so matt, so
fällt direkt ins Auge.
Sieht fruchtig aus. Es ist ja irgendwie so eine Frucht drauf, irgendwie da unten.
Genau, das sieht nach einer Crepefruit aus, würde ich behaupten.
Ja.
Dann gucken wir mal, was wir in einer Dose haben.
Ja.
So, schick die Uhr zuerst ein.
Okay.
Hammer. Und direkt mal mit der Nase rein.
Mhm. Oh. Das ist schon... Ich muss ja den Boden ablecken. Hier ist so viel Bier auf dem Boden. Das ist...
Eben, das war Wasser.
Ach so, okay. Solange du noch dicht bist, ist alles gut.
Wir sind bei Bier 2. So, von daher.
Ja, doch, also das verspricht schon außen, das Design verspricht schon das, was es so am Geruch hergibt, zumindest mal, finde ich. Ist sehr fruchtig.
Genau, du siehst jetzt auch, wenn du durchs Glas durchguckst, wie sie sehen sie nichts.
Ja.
Es ist sehr trüb, nahezu blickdicht. Also hazy, richtig neblig, sag ich mal.
Ja. Ist es dann ungefiltert oder nee?
So, das Hazy-artige, also das blickdichte, trübe, ist in den oder bei diesen Bierstilen sehr oft durch auch durch Zugabe von Hafer
okay
Also ja, Haferflocken machen das halt ein bisschen bisschen auch weicher im Geschmack,
ja,
aber halt auch so trüb.
Das schäumt schön, das da.
Und wenn du halt mit der Nase reingehst, dann hast du wirklich so einen Fruchtkorb, so Mango,
ja, absolut, Litchi. Absolut Mango, ganz krass. Ja.
Aber auch so das Grapefruitartige, so ein bisschen so eine Säure kommt da schon zum Hervorschein. Und das ist im Endeffekt der Hopfen.
Fein. Verrückt.
Steht leider jetzt nicht drauf, welche Hopfensorten verwendet wurden.
Ich muss probieren.
Sagen, Prost. Wir probieren erstmal.
Prost. Total mild.
Es ist rund. Leider ist es ein Ticken noch zu kalt. Man hätte es ein bisschen früher rausholen können. Es ist aber sehr rund. Schön weich im Mund, leicht mussierend, also die Kohlensäure ist auch nicht zu stark da drin.
Ja.
Also wirklich eine feine Rezenz.
Ich wollte gerade eben schon fragen mit der Trinktemperatur, ne? Das macht auch viel aus, so Aromaentfaltung und sowas.
Definitiv.
Ja, ne? Je
kälter, desto weniger Aromen schmeckt man im Bier.
Was sagt man so, 16 Grad oder wie viel?
Nee, Gottes Willen, also sagen wir die Trinktemperatur von einem Pilz, 7 bis 9 Grad. Das ist okay. Ich trinke es gerne wirklich 1-2 Grad noch wärmer. Aber jetzt für mich wegen der Aromen,
damit
ich halt nicht alles rausschmecken kann. Und je höher das Alkoholvolumen im Bier, desto wärmer kann man das Bier auch trinken.
Okay.
Also wenn man jetzt holt ein Bockbier, der kann ruhig mal seine 10, 12 Grad haben oder 13 Grad.
Ja.
Ein Doppelbock halt auch oder ein Barley Wine, also Biere, die wirklich dann schon so seine 16-17%
haben,
die können dann ruhig ein bisschen wärmer sein, dann kriegt man wirklich erst die Aromen raus. Wenn man jetzt holt so einen Coffee Stout oder Imperial Stout. Ja,
das habe ich schon immer relativ warm, also Zimmertemperatur trinke ich das immer.
Das bei 5 Grad macht keinen Sinn,
nee,
das ergibt wirklich keinen Sinn, das muss schon ein bisschen warm sein. Natürlich, wenn man jetzt einen Pilz holt mit 18 Grad.
Ja, nee.
Dann kommt auch der Hopfen, dann der wird dann zu stark, das wird zu bitter, das ist alles zu viel.
So Bier soll ja auch erfrischen eigentlich, ne? Das ist ja
definitiv klar, sicher.
Also das ist total lecker. Ja, das ist auch für so Leute, die sonst glaube ich kein Bier trinken, finde ich das da mega. Es ist ja schon fast.
Es hat halt Frucht in der Nase, aber im Gaumen auch. Also da muss man sagen, der Gaumen hält, was die Nase verspricht.
Ja. Aber es bleibt noch ein bisschen im Mund noch.
Genau. Es hängt schon ein bisschen nach. Auch eine gewisse Feinherbe ist da.
Absolut.
Aber nicht, dass sie überfordert wie ist. Auch sehr schön eingebunden. Und das da ist jetzt, das wäre jetzt so, wo man mal gerne schön sagt, so, da sind noch die Craft.
Genau.
Die Biere, die halt nach zu süß, nach Frucht und hin und her schmecken.
Ja. Okay, also für mich könnte es sogar noch ein bisschen mehr bitter sein. Ich finde, es ist sehr flach, also sehr fruchtig, süffig extrem.
Ja. Ne? Also es hat eine, ich sag mal, süffig ist jetzt Vokabular, was man jetzt nicht unbedingt gern bei den Sommeliers holt.
Okay.
Natürlich, landläufig passt das, mir sagen immer gerne, schön eine hohe Drinkability.
Ja, okay.
Oder ist sehr halsgängig, nehme ich auch gern, aber wie gesagt, süffig wäre jetzt auch nicht verkehrt.
Ja. Super. Ja, okay. Das ist genau das, was ich mir so unter dem Begriff halt vorstelle. Ne? Ja. Das ist schon verrückt. Das ist echt, also schön, dass wir drüber reden. Schön, dass wir drüber reden. Jetzt ist natürlich die Würze auch wichtig bei dem Thema, du hast eben das Food Pairing gesagt, wenn man sagt, welches Bier nehme ich denn zum Essen? Oder gibt es spezielle Biere, auch beim Wein kennt man es, ne? Es ist, dass man sagt, okay, zu einem dunklen Fleisch trinkt man Rotwein oder sonst irgendwas, ne? Gibt's ja sicherlich auch in der Bierbewegung auch, dass man sagt, welches Bier trinkt man zu welchem Essen oder gibt's da irgendwelche Richtlinien?
Ja, ich sag mal, im Endeffekt passt das Bier, was dir persönlich schmeckt.
Ja.
Ne? Es muss halt schmecken. Und natürlich gibt's irgendwo so, ich sag mal, Regeln oder Kriterien, die man so irgendwie beachten kann. Es kommt halt drauf an, will ich jetzt mit dem Bier zum Essen eine Brücke bauen? Also irgendwo sagen, okay, ich will, was so in die gleiche Richtung irgendwie geht. Oder ich will was ausgleichen, will süß mit sauer kombinieren.
Ja.
Oder bitter und süß, bitter und sauer, sowas kann man halt kombinieren, also ausgleichen. kann aber auch jetzt versuchen, den Geschmack irgendwie zu optimieren, zu boostern.
Ja.
Also halt schauen, jetzt wenn man holt, gegrillte Sachen mit zum Beispiel einem Rauchbier,
ja,
dass man halt, ne, jetzt sagt,
ah, das okay, unterstützt so ein bisschen
das
nochmal.
Das kommt, ja, Aroma noch heraus.
Arbeiten. Schlenkerler Rauchbier, das ist das, was ich kenne.
Das kennst du, ja, und das andere müsstest du auch.
Ja, haben, das du mal mit. Dabei, ja, das war sehr lecker. Das
Smoky George von Rittmeier. Genau. Und das sind ja auch grundlegend zwei verschiedene Arten, ja, von Rauchbieren. Ja. Aber diese beim Schwenker oder so.
Super.
Definitiv, ja, kann ich mir die sehr gut vorstellen, ja, klar. Von daher, klar gibt's dann so allgemeingültige Sachen, wie beim Wein im Endeffekt. Helle Gerichte, helles Bier.
Mhm.
Aber auch dunkle Gerichte, dunkles Bier.
Ja.
Hast auch.
Guck mal, ich mache ja auch sehr gerne, wo am Anfang mich alle Leute verschrien haben, wenn sie es probiert haben, sagen sie, oh Gott, wie geil ist das, eine Dunkelbier-Schokosoße, so Spare-Ribs zum Beispiel oder sowas, ne? Wo die Leute ja sagen so, oh, das geht gar nicht, aber dann hat man auch so ein bisschen diese Bitterkeit und von diese Süße der Schokolade zusammen und so. Ich finde, das schmeckt so geil.
Ich hatte zu Weihnachten einen Eisbock in der Lasagne verarbeitet.
Oh, okay.
In der Bolognese sozusagen, okay, anstatt mit Rotwein abgelöscht mit dem Eisbock. Das gibt halt eine ganz andere, ja, einen ganz anderen Grundton von, ja, von der Bolognese oder von dem Ragout. Eine ganz feine Süße, aber eher so im erdigen Ton, ohne die hohen Spitzen der Säure vom Rotwein. Das war eine Lasagne, Gottes Willen, die war klasse.
Super.
Hat dann auch die Béchamel auch mit Bier gemacht.
Aha.
Es war da halt eine Bierschamelle,
ja,
mit einem Witbier,
ja,
also einem Weißbier, wo Koriander, aber auch Orangenschalen drin mit vergoren und mit verbraut wurden. Das hat dann ja so eine leichte Fruchtigkeit in die Béchamel reingegeben, also wirklich klasse, und hat dann nachher noch ein Tiramisu, besser gesagt ein Biramisu gemacht,
ja,
wo dann halt auch wieder normaler Bock verwendet wurde, den ich dann halt mit Zucker karamellisieren hab lassen, einkochen, ein bisschen Espresso dazu. Mit Bier kann man halt auch super kochen,
ja,
also man muss es nicht nur unbedingt beim Gericht haben,
sondern im Gericht
die Biersoße zum Beispiel,
ja,
wie du eben sagtest, so eine Dunkelbiersoße bei Spare Ribs, super, also ja, gibt's wirklich eine sehr große Bandbreite, was man halt mit dem Getränk Bier machen kann. Also
hätte ich das vorher gewusst, wärst du hier nicht reingekommen, ohne hier Lasagne mitzubringen.
Achtung, jetzt kommt die Werbung. Ihr sucht noch ein hochwertiges Geschenk für einen Feinschmecker oder als Belohnung für euch selbst? Dann schnappt euch eine der limitierten Flaschen Marmelow-Quittenbrand. Im Whiskyfass gereift und mit Wiesenkräutern von der Bio-Streuobstwiese harmonisiert, ist Marmelow der Obstbrand für Genießer. Ach ja, Marmelow gibt's natürlich auch als Likör für die Süßen unter euch. Marmelow bekommt ihr bei ausgewählten Händlern und unter marmelowschnaps.de.
Die war leider schneller weg, als ich schauen konnte. Also ich hatte zwei Stück gemacht, eine mit Rotwein und eine mit dem Eisbock.
Mhm.
Die mit Eisbock als Versuchslasagne sozusagen in normal Menschgröße, also was für zwei Personen, die war direkt weg. Von der Rotwein habe ich leider, Gottes Willen, die war auch
eingefroren.
Aber von der habe ich noch eine halbe Auflaufform eingefroren. Ich hätte es besser umgekehrt machen sollen, aber das weiß ich fürs nächste
Mal. Aber wenn man kann dich ja buchen, ne?
Ja.
So, als Callboy und als Biersommelier.
Und
ja. Nee, natürlich nur als Biersommelier. Du machst dann zu Hause bei den Leuten Verkostung. Bringst du auch dein Essen mit?
Nee. Also was ich mitbringen könnte, wäre halt jetzt so Food-Pairing-mäßig Käse und Schokolade zum Beispiel. Sind halt auch Käse und Bier ist
ja, mega
klasse.
Ja.
Aber auch Schokolade und Bier ist eine Paarung, die wirklich wie die Faust aufs Auge trifft.
Ja.
Aber ich würde halt nur unverarbeitete Sachen mitbringen.
Mhm, okay, ja. Aber gibt's Rezepte dann von dir irgendwie?
Also da bin ich im Moment in der Mach. Hab auch jetzt vor kurzem bei Insta mal so eine kleine Umfrage gestartet, was die Leute auf meinem Kanal sehen wollen. Und so wie das dann aussah, war halt Kochen mit Bier und Food Pairing ging uns wie durch die Decke.
Absolut, super, super interessant.
Und es war ein bisschen aufwendig, aber ich sag mal so, das ist ja jetzt nichts, was mir keinen Spaß macht.
Richtig.
Man muss halt nur die Zeit dazu finden, weil ein Rezept zu schreiben oder halt einfach auszuprobieren und das zu produzieren und so Content damit zu machen, ist halt schon sehr aufwendig. Hatte ich auch damals zur Barbecue-Zeit mal versucht. Ja, dauert, aber da wird definitiv was kommen.
Mich fragen die Leute ja auch immer, schreibt mal das Rezept auf oder schickt mal das Rezept, aber ich koche im Sana, sag mal, aus der Lameng. Ne? Halt ja auch oftmals einfach so, ohne alles genau abzuwiegen oder sonst irgendwas. Das ist halt immer schwierig bei Rezepten. Da muss man ja alles ganz genau aufschreiben. Aber ich bin gespannt. Also ich freue mich auf dein erstes Rezept für Lasagne. Das ist wird direkt nachgekocht.
Alles klar, kein Thema. Komm.
Gerade Birnen und Schokolade nochmal. Nimmst du dann auch, wenn ich jetzt sage, es ist eine Schokolade mit 70% oder mit 60%, die ist ja schon etwas bitterer an sich oder so. Mhm. Sagst du dann, ich nehme dann eine Schokolade mit einer Bitternote und vielleicht noch einer Fruchtnote dazu oder so. Gibt's ja auch. Also ich liebe zum Beispiel dunkle Schokolade mit Orange oder so. Ne? Nimmst du dann eher ein Bier, was konträr ist, also eher dann was mildes, süßes oder auch dann was bitteres dazu?
Sowohl als auch. Mhm. Da mache ich es normalerweise so, dass ich halt verschiedene Schokoladenarten oder Sorten den Leuten präsentiere, aber auch gleichzeitig verschiedene Biere, wo die Leute dann selber für sich ausprobieren können.
Weil wie wirkt das unterschiedlich?
Genau,
ne?
Ja, super. Da merkt man halt, okay, ein Pilz oder ein Helles, passt das besser zu der Schokolade oder zu der. Mhm. Natürlich, Geschmäcker sind auch immer verschieden.
Absolut.
Bei dem einen funktioniert dieses Bier mehr zu der Schokolade als bei einem anderen. Das kommt immer auf den Einzelnen drauf an und jetzt dann immer zu sagen, okay, zu der 75%igen Schokolade dieses Bier, ja, funktioniert, aber
eine Empfehlung ist dann immer so.
Genau, aber es ist viel interessanter, wenn man dann halt mal schauen kann, okay, was macht dieses Bier mit der Schokolade, in welche Richtung geht das?
Ja.
Das ist dann viel interessanter, als wenn man sagt, okay, dieses Bier dazu.
Also jetzt, wo wir drüber reden, ich habe noch nie drüber nachgedacht, außer, wie gesagt, Schokobier. Dunkelbier Schokosoße, aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, auch einfach mal mit anderen Biersorten das so zu probieren, also allein für das Mundgefühl zu haben.
Genau. Ne?
Das ist echt super interessant. Käse kann ich mir absolut vorstellen. Ich liebe Käse. Bei Schokolade bin ich halt sehr bei dunkler Schokolade, aber super. Also werde ich ausprobieren.
Gottes Willen, wir können auch gerne
diesbezüglich
mal was zusammen.
Also,
gar keinen Akt.
Liebe Leute, demnächst aufpassen, wenn ihr hier aus der Region seid, guckt ganz genau beim Biersommelier auf der Seite und bei mir, dann kommt ihr alle zu uns und dann werden wir zusammen tasten. Das wird lustig. Bierstile und Regionen. Das ist bei mir auf meiner Liste mein nächstes Thema. Wenn du nichts mehr zu dem anderen Thema zu sagen hast, wenn du sagst, da fehlt noch irgendwas.
Ich sag mal, zu sagen hätte ich noch gehört.
Ja.
Also, das ist gar kein Thema. Aber ich sag mal, können wir auch gerne mal weitergehen. Wenn wir nachher dann mal wirklich so ein Food Pairing, ein Bier, Schokolade oder Bier und Käse, so eine Thematik immer machen, können wir da auch noch tiefer reingehen.
Aber
ich denke, das Größte wäre.
Guck mal so an, so, oh Gott, ich hab direkt schon Ideen. Super, ich freue mich drauf. Weil ich lese auch bei dir hier so Bier und Gewürze, auch geiles Thema, ne? Ist ja das mit dem Kochen auch nachher einfach und zu gucken, du hast eben gesagt, Koriander, ne, bei dem Weißbier, ne? Oder
genau,
was war.
Genau, richtig.
Das ist wow, das ist schon oh Gott, super interessant. Ich habe direkt schon Kopfkino, ey. Mega. Genau, Region. Das ist auch so ein Ding. Es gab so die Zeit vor ein paar Jahren, da sind plötzlich überall aus jeder Ecke hat jeder sein eigenes Bier gehabt. Bis ich mal festgestellt habe, viele Restaurants, die ihr eigenes Bier gehabt haben, das war dann irgendwie von der großen Brauerei einfach nur eine Abfüllung unter deren Namen.
Genau, natürlich.
Quasi auch. Aber es gibt natürlich auch dann einige, die sich wirklich in den Keller gesetzt haben oder der Nachbar, der dann irgendein Bier gebraut hat. Und du hast eben schon gesagt, der St. Ingbert
Herz und Heimat.
Herz und Heimat, der gute, mir fällt der Name gerade nicht ein, absolut geiler Typ, der Olli. Richtig, genau. Ich mag auch seine Glasbiermetzgerei total und das Bier mag ich total. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hingehe und es gibt irgendein besonderes Bier vom Fass gerade, so ein saisonales Bier oder was sie gerade rumgedoktert haben. Aber gibt auch viele andere natürlich in der Region. Wie wichtig sind regionale
Biere? Gibt es Regionen, wo man sagt, da trinkt man nur das Bier und da darf kein anderes rein? Ich meine, man hört immer hier so, ne, Carlsberg und Bitburger, sage ich jetzt mal, ne? Das sind so die großen Feinde oder sowas. Oder man sagt hier, wie heißt dieses, es ist Flensburger, dieses Grüne, wo so extrem bitter ist irgendwie, wo die sagen, ah, wir trinken.
Jever.
Genau, richtig, Jever, ne? Das ist das Nördliche oder so. Gibt's da so krasse Unterschiede regional und welche Rolle spielen auch dann so kleine Brauereien eigentlich so regional? Gibt's da irgendwie so Erhebungen oder Erfahrungswerte oder?
Also ich sag mal, natürlich gibt es irgendwo Regionen, die für ihren Bierstil bekannt sind. Wenn wir jetzt mal holen, Köln, Kölsch.
Ach, okay, ja.
Dann
ist das ein Bier?
Definitiv, Gottes Willen. Also ich lasse nichts über das Kölsch kommen. Auch nicht über die kleinen Gläschen. Mhm. Also eine Kölschstange, das hat ja irgendwo schon seinen Grund, wie sie die Gläser in der Form haben. Und es macht ja halt schon Spaß aus so einem, was sind es, 0,2.
Ja.
Die lassen sich super
schütten. Ja.
Das ist ein klasse Bier. Ja. Mir gefällt aber noch ein paar Kilometer höher
das
Altbier noch ein bisschen besser.
Weil
ich bin eher, ich gehe lieber in die Biere mit ein bisschen mehr Malzcharakter.
Super.
Also ist im Moment so meins, so meine Go-To-Biere. Aber wie gesagt, dann wären wir in Köln mit dem Kölsch, Düsseldorf bekannt für ihr Alt.
Ja.
Dortmund war lange Zeit eine Hochburg für Exportbiere. Also bei uns war das noch das Spezial.
Ja, so Pott, im Pott, oder?
Genau, genau. So. Aber wenn man holt, Pilz ist eigentlich immer noch so der in Deutschland am meisten getrunkene Bierstil.
Ja.
Jedes zweite Bier in Deutschland oder jedes zweitverkaufte Bier in Deutschland ist ein Pilz.
Ja.
Noch. Wenn man jetzt mal holt, wo es Pilz herkommt, ist eigentlich kein deutscher Pilzstil, kein deutscher Bierstil. Kommt aus Tschechien, also damals aus Böhmen, Pilsen.
Ja.
Deswegen heißt er immer dann Pilz nach Brauart.
Ach, okay, wie krass.
Und zwar hatten, ja, im Endeffekt hat das als erstes auch ein bayerischer Braumeister gebraut in Pilsen. Und daher hat es dann halt nachher seinen Siegeszug, sag ich mal, über Deutschland oder ja Mitteleuropa genommen. Pils ist ja eigentlich deutschlandweit überall vertreten.
Ja.
Früher eher mehr im Norden und Ruhrgebiet etc. Aber auch jetzt, sag ich mal, im Saarland war es ja auch, oder Rheinland-Pfalz, egal wo, immer sehr groß dabei. Im Süden, ne, man jetzt eben das Schöne war, aber Pils gab es eigentlich überall irgendwo. Von daher kann man da jetzt nicht sagen, das ist jetzt regional.
Ja.
Klar, die Flensburger, die ihr Pils brauen, Jever, Becks, es sind dann halt die, ja, hopfenbetonteren Pilzbiere, was so ein bisschen knackiger, crisper ist. Das kommt dann eigentlich schon aus dem Norden des Landes. Je südlicher man ging, wurde es halt ein bisschen weicher. Mitunter, wenn man jetzt vergleicht, die Hopfenbittere vom Carlsberg-Urpilz und dem Bitburger ist ja schon nochmal ein Unterschied.
Ja.
Aber wie gesagt, Pilz eigentlich überall in Deutschland vertreten. Dann hat man aber auch noch in München das Helle oder das Münchner Dunkel.
Ja.
Aber auch ganz bekannt für ihr Oktoberfestbier.
Ja.
Das wären eigentlich so jetzt in Deutschland die Bierstile, die so ein bisschen regional, wobei man darf auch Bamberg jetzt nicht außer Acht lassen, die halt sehr bekannt sind halt für ihr Rauchbier.
Ja.
Schlenkerlei ja eben schon erwähnt. Oder halt auch das Smoky George vom Rittmeier. Wirklich klasse Bierstil, der nicht jedem direkt zugänglich ist. Also
ich finde es super lecker.
Ich sag mal, für den Anfänger ist es schon ein bisschen schwieriger.
Ja.
Ich sag,
aber für jeden, der offen ist, für mal ein bisschen was anderes zu probieren, finde ich absolut
definitiv
interessant.
Ein Bier braucht halt auch irgendwo Kommunikation.
Absolut, ja.
Wenn ich jetzt mit einem Double Dry Hopped IPA daherkomme, stell das jetzt einem hin und der trinkt das und hat vorher von dem Bierstil noch nichts gehört und denkt, er kriegt ein Bier, der ist wie erschlagen erstmal. Mhm. Wie gesagt, Bier braucht Kommunikation. Ich fange jetzt auch als Nicht-Weinkenner an, um da mal die Brücke nochmal hinzukriegen, mit einem ganz schweren Rotwein.
Ja.
Ne? Geh mal leicht dran.
Zuerst mal Primitivo.
Zum Beispiel,
genau
zum Beispiel.
Warsteiner. Warsteiner kriege ich egal, glaube ich, in jeder Ecke der Welt. Warum? Ist ein Warsteiner besonders mild, für jeden zugänglich oder so? Oder okay.
Also ich nicke gerade.
Ja.
Das kriegen ja die Leute nicht mit. Das war ja auch irgendwo das Problem bei den sogenannten Fernsehbieren.
Mhm.
Ne? Also die großen Brauereien, die halt ihre Werbung irgendwo überall schalten, gerade halt dann auch im TV. Die Biere, die Pilzbiere waren halt alle sehr glatt, sehr gleich. Deswegen lassen sie sich halt auch weltweit relativ gut verkaufen. Erstmal bundesweit, aber halt auch weltweit, weil die halt ja überall irgendwo den Nerv treffen, den Geschmack treffen. Aber es gibt halt leider keine großen Unterschiede mehr zu den Bieren. Also in sehr vielen Blindverkostungen ist es so, dass sein Bier jetzt aus verschiedenen Pilzsorten
keiner rausschmeckt.
Okay, krass. Ja gut, das Problem ist ja, wenn jetzt einer in die Kneipe geht oder im Restaurant, was wollen sie trinken? Ich hätte gern Bier.
Ja.
Wenn aber einer ins Restaurant geht und wird gern Wein, da sagt er nicht, ich hätte gern Wein.
Richtig.
Der sagt, ich hätte gerne, oder erstmal fragt er, was haben sie an Wein?
Ja.
Ja, darf es rot sein, darf es weiß sein.
Ja.
Aber beim Bier, ich hätte gern Bier.
Ja, und richtig.
Vielleicht noch
vom Fass.
Ja, vom Fass oder ein Pilz oder ein Weizen.
Ja.
So, mehr ist es, vielleicht ist immer noch ein Alt dabei, in den seltensten Fällen, aber mehr ist es ja nicht. Und vor allem immer nur die Bezeichnung, ich hätte gern Bier.
Ja. Wird sich das ändern?
Ich hoffe.
Ja.
Ich hoffe. Und deswegen, ja, versuche ich ja irgendwo auch die Wertigkeit des Bieres nochmal in den Vordergrund oder den Leuten näher zu bringen, dass Bier halt nicht einfach nur das normale Arbeitergetränk ist. Bier kann wesentlich mehr als das, was die Leute meinen. Bier muss halt, muss einfach wertiger werden in den Augen der Leute.
Ja. Das Krasse ist ja, ich war nie so der Pilztrinker und ich habe früher echt wenig Bier außerhalb getrunken. Ich bin früher immer schon sehr gerne für ausgiebige Touren nach Belgien gefahren, weil da gab es immer schon irgendwie sau viele Biere.
Mhm.
Und auch super viele leckere Biere, die mir gut geschmeckt haben. Auch sicherlich verrückte Biere. Ja. Da gab es ein Kokosbier immer, was ich total lecker fand. Ich weiß nicht, wie viel das noch mit Bier zu tun hat und so. Aber auch hier, ich habe hier stehen, ich wollte eigentlich das für die Blindverkostung holen, Delirium Tremens. Auch die Aufmachung war da früher schon ganz anders als bei den deutschen Bieren einfach. Und jetzt gibt's ja auch bei uns so Biere, ne, immer mehr. Geht der Trend weiter? Also ich höre immer so ganz unterschiedlich sein. Ich höre dann Leute, die sagen so, ja, dieser Trend der ganzen IPAs und sonst irgendwas ist vorbei. Dann hört man, die Leute trinken immer weniger normales Bier. Gibt's da eine Richtung, wo man sagt, also der Bierkonsum geht komplett runter oder verschiebt sich das auch nur?
Nee, also der Bierkonsum ist weiter runtergegangen. Also in Deutschland liegt halt der Pro-Kopf-Verbrauch jetzt bei circa 90 Litern nur noch.
90 Liter 90 im Jahr?
Im Jahr.
Okay, ja.
Wenn man holt, Tschechien sind dabei um die 100, ja, 135 so um den Dreh. Österreicher liegen bei 100 um, die Polen sind noch vor uns. Und dann kommen Deutschland als die Brauernation sozusagen.
Krass, ne?
Oder als die Biernation. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist in den letzten Jahren definitiv runtergegangen.
Ja.
Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen weitergehen. Wie weit? Keine Ahnung. Also das ist echt schwierig abzusehen. Aber bei den Bieren, also generell von der Biersorte, wo es sich hin verlagert ist zum alkoholfreien Bier, wird immer mehr alkoholfreies Bier getrunken. Es gibt auch immer mehr alkoholfreie Biere, die nicht mehr wie ein typisches alkoholfrei schmecken. Mittlerweile IPAs, die alkoholfrei sind. Und du schmeckst nahezu keinen Unterschied. Also
okay,
krass. Wenn du es nicht weißt, schmeckst du definitiv. Würde ich jetzt überhaupt nicht raus.
Aber gehen wir dann so weit weg vom Bier, dass wir schon wieder bei der Fassbrause sind, sozusagen?
Nee,
oder?
Nee. Ist halt nur auch mit verschiedenen Methoden halt den Alkohol entzogen
im
Bier. Oder mit gestoppter Gärung. Da gibt es halt verschiedene Methoden, wie man halt das Bier alkoholfrei bekommt. Aber zur Fassbrause, nee, glaube ich nicht, das ist immer weit weg. Wobei auch eine leckere Fassbrause.
Absolut,
ist
ja, drin. Nee.
Also trinke ich auch mal gerne, gar kein Thema. Aber ich glaube, wie gesagt, der Trend ist oder wird weiterhin anhalten zu den alkoholfreien Bieren, aber auch zu Session-Biere, Session-IPAs. Das sind Biere, die halt so ein Alkoholgehalt von 3-5% haben. Ein bisschen leichtere.
Ja.
Die sind zwar auch aromatisch, einwandfrei, aber halt weniger Alkohol. Klar, okay. Alkohol ist irgendwo ein
Geschmacksträger, absolut.
Ist wie beim Essen, ist Fett irgendwo.
Ja.
Ne?
Ja.
Im Endeffekt geht's nachher, geht beides uns wie auf die Hüften.
In der Kombination sowieso.
Ja, definitiv. Aber so ein Session, ja, ich sag jetzt mal so ein Session IPA, das kann aromatisch sein, das ist immer noch vollmundig, ist aber halt definitiv leichter. Und ich glaube, da geht die Reise hin. Und wo es halt auch in den letzten Jahren generell irgendwo hingeht, zu so Sauerbier-Stilen. Sauerbier wäre dann halt eher so die originale Berliner Weiße oder halt so ein Lambic, so ein
Okay. Aber ich sehe jetzt hier gerade, also nochmal, ne, wie gesagt, ich kenne halt ganz viele, die Bier trinken, seitdem es diese ganzen besonderen Biere gibt, die auch vorher kein Bier getrunken haben. Und dann, ich kann mit Pilz oder so nichts anfangen. Jetzt sehe ich hier gerade auf deinem schlauen Zettel Frankreich ganz unten mit 33 Liter pro Kopf im Jahr. Und wenn ich jetzt hier gucke, in Frankreich gibt's in vielen Geschäften so viele Biersorten, die finde ich in keinem deutschen Geschäft irgendwo. Also ist scheinbar dort dann auch der Trend, natürlich die Weintrinkernation, ne, dass die nie so viel Bier getrunken haben, aber vielleicht jetzt mehr trinken, weil es jetzt auch aromatische Biere gibt einfach.
Ich glaube, in Frankreich ändert sich da in den nächsten Jahren einiges. Sind immer mehr kleine Brasserien, die da aufkommen.
Mhm.
Ich glaube, Frankreich wird eine Weintrinkernation bleiben.
Absolut.
Definitiv. Aber Bier kommt da immer mehr. Italien genauso. Das wird zwar, glaube ich, nie den Rang des Weines ablaufen, aber auch da, gerade Italien mit seinen Italian Grape Ales, so ein Hybrid aus Bier und Wein, also Bier, was auf Most vergoren wurde.
Ja.
Super interessanter Bierstil. Recht nah am Wein dran. Also da catcht man auch so den einen oder anderen Weintrinker mit. Super. Und das kommt immer mehr. Aber wie gesagt, ich glaube, die werden noch lange Zeit Weintrinkernation sein.
Gerade Bier hat immer so, was hat das Durchschnittsbier, wie viel Prozent?
Gehen wir mal beim Pilz aus, sagen wir mal rund 5%.
Ja. Ist halt was anderes, als mittags mit 13% Rotwein zu trinken, zwei Gläser. Das ist halt auch nochmal was eine Rolle spielt, ne? Einfach Alkohol ist halt nicht mehr so leicht trinkbar im Alltag, sag ich mal jetzt.
Aus verschiedenen Gründen,
ja,
genau,
ja,
aus
verschiedenen Gründen. Das ist halt, ich kenn's halt hier von Frankreich, da steht immer noch überall eine Flasche Wein mittags auf dem Tisch. Aber ich denke, es gehen auch viele hin, die dann sagen, trinke ich lieber ein gutes Bier dazu, anstatt zwei Gläser Rotwein oder so. Ja, bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ne? Bleibt interessant, auch gerade mit dem alkoholfreien Bier.
Definitiv.
So, meine Freunde, das war unsere erste kleine Bierreise, die wir gemeinsam mit dem Daniel Acker, der Biersommelier, gemacht haben. Und ich sag euch gleich, es wird noch einen zweiten Teil geben. Der wird ungefähr in 2 Wochen erscheinen und bis dahin macht euch einfach noch ein kleines Bierchen auf und bleibt hungrig auf das Leben.